Weitermachen. Die Predigtreihe ist bei uns jetzt in Apostelgeschichte 14 angekommen und ich möchte erstmal einen Abschnitt vorlesen. Bevor ich es vorlese, müssen wir nochmal im Gedächtnis rufen für die, die beim Hauskreis waren vor gut zwei Wochen, dass es eine Missionsreise gab. Das heißt, Barnabas und Saulus, also Paulus, wurden hinausgeschickt vom Antiochien, um zu missionieren, um zu evangelisieren. Die wurden beauftragt, die Hände aufgelegt und die gingen hin und haben verschiedene Orten evangelisiert. Erst einmal Zypern. Von Zypern gingen sie weiter dann da zu anderen Städten und da gab es immer wieder eine gewisse Reihenfolge. Zuerst gingen sie in die Synagogen, denn die waren erstmal Juden, bis es Ärger gab und dann sind die rausgegangen und danach haben sie den Heiden auch diese Evangelium von Jesus gepredigt. Merkt ihr? Synagoge, Ärger, Heiden. Das werden wir heute leider nochmal hören und das werden wir immer wieder in der Apostelgeschichte hören, wie das denn so passiert ist. Apostelgeschichte 14, ab Vers 1. In Ikonien gingen Paulus und Barnabas zuerst wieder in die Synagoge und predigten dort so überzeugend, dass viele Juden wie Griechen zum Glauben begannen. Aber die Juden, die von Gottes Botschaft nichts wissen wollten, verleumdeten die junge Gemeinde bei der nichtjüdischen Bevölkerung. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas längere Zeit dort und predigten ohne Angst in aller Öffentlichkeit, denn sie vertrauten auf die Hilfe des Herrn. Der Herr bestätigte die Botschaft von seiner Liebe durch Zeichen und Wundern, die durch Paulus und Barnabas geschahen. Im Grunde eine ganz tolle Einleitung. Wenn man missioniert, wenn man auch evangelisiert, möchte man auch erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Meine Frau und ich, wir sind gerade dabei, stark zu überlegen, was bedeutet das, heute im Jahr 2014 zu missionieren, zu evangelisieren in Norddeutschland. Wir haben überlegt, wir können es so machen, wie sie in London so machen. Wir können so eine Seifenkiste nehmen, uns mitten auf der Fußgängerzone in Itzehoe nehmen und uns anfangen, die Leute anzupredigen. Das haben wir in London erlebt vor ein paar Jahren. Und wir haben auch erlebt, wie die Leute zurückgepredigt haben. Das heißt, sie haben unten die Leute, die da vorne auf diesen Seifenkissen waren, beschimpft. Übelst beschimpft. Wir haben überlegt, vielleicht ist das nicht ganz so gut. Wir können natürlich viele Handzetteln verteilen und Leute einladen zu unseren Gottesdiensten um 10 Uhr morgens am Sonntag. Naja, die meisten Leute, die ich kenne, tun was anderes am 10 Uhr morgens. Die frühstücken ganz gemütlich und stehen langsam da auf. Es ist nicht unbedingt der geeignetste Zeitpunkt, um dort gute Norddeutschen da einzuladen zu etwas, wozu sie nicht ganz viel Lust haben. Nun, wie macht man das? Damals, vor 2000 Jahren, bei Paulus und bei Barnabas war es recht einfach. Die gingen erst einmal dahin, wo die religiöse Hunger war, nämlich in den Synagogen. In den Synagogen und Sabbat waren die Menschen sowieso versammelt. Und die wollten etwas von Gott hören. Nicht unbedingt Jesus, aber schon von Gott. Und die wollten diesen Gott auch hören, deshalb gingen sie hin. Und da sie Juden waren, auch denn Paulus war vorher Saulus und Saulus war vorher ein Pharisäer. Ein Pharisäer war ein hochgeachteter religiöser Mann im Judentum. Waren die immer eingeladen, auch etwas zu sagen. Und die haben auch die Schriftrollen genommen und haben immer wieder darauf hingewiesen, wo es denn da von Jesus die Rede ist. Und die waren so gut da drin, dass diese Juden, die ihr ganzes Leben lang geglaubt haben, eines Tages wird der Messias kommen, wussten, Jesus ist nun dieser Messias. Jesus ist nun dieser Erlöser, auf den wir immer gewartet haben, seitdem Gott uns aus Ägypten geführt hat in das verheißene Land. Das ist der Erlöser, auf den wir gewartet haben. Und es gab einige Juden sogar, Entschuldigung, einige Griechen, das waren für uns dann Heiden, Menschen, die noch nicht zu diesen jüdischen Religionen dazu gehörten, die haben auch erkannt, ja, das ist der Gott, an dem ich glauben will. Und Petrus und Barnabas predigten mit Eifer, obwohl es immer wieder Gegenwind gab. Obwohl es Menschen gab, die nicht geglaubt haben und die dagegen gewettet haben. Wenigstens ein paar, wenigstens viele, nicht alle, könnten sie denn überzeugen, könnten sie den Weg zeigen. Und es war nicht nur ihre Worten, sondern sie haben das getan, wie genau wie Jesus auch tat. Sie haben gepredigt und da waren Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder bedeutet bei Jesus damals, Menschen, die krank waren, wurden geheilt. Menschen, die besessen waren, wurden befreit. Menschen, die lahm waren, konnten wieder gehen. Menschen, die blind waren, konnten wieder sehen. Die haben gebetet und Gott hat sich dazugestellt. Und das ist, was Evangelisation vor 2000 Jahren so war. Auch wir in Lübeck hoffen, dass Gott genauso bei uns wirkt. Wir wollen auch Gebet anbieten für Menschen, die Probleme haben, für Menschen, die Krankheiten haben. Wir wollen wirklich einfach Gott bitten, dass er sich dazustellt und diese Menschen, die Jesus noch nicht kennen, anrührt und seine Kraft und seine Herrlichkeit zeigt. Da sind wir ganz gespannt, was das denn für uns bedeutet. Ich lese weiter ab Vers 4. Da steht, die Meinung der Bevölkerung war geteilt. Manche hielten zu den führenden Männern der Juden, anderen wiederum zu den Aposteln. Dann aber schlossen sich die jüdischen und nicht-jüdischen Gegnern der Apostel zusammen. Gemeinsam mit den führenden Männern der Stadt wollten sie Paulus und Barnabas misshandeln und steinigen. Als die Apostel davon erfuhren, flohen sie in der Provinz Lykaonien in die Städte Lystra und Derbe. Dort in der ganzen Umgebung verkündigten sie die rettende Botschaft von Jesus Christus. Wer ein bisschen in die Geschichte schaut, merkt man eins. Es waren nicht immer gemeinsame Ziele, was Menschen verbunden hat, sondern oft waren das gemeinsame Feinde. Amerika und USA hat in dem Zweiten Weltkrieg zusammengearbeitet. Vorher nicht und nachher nicht. Aber gemeinsame Feinde haben sie zusammen getan. Man sieht das immer wieder, dass der gemeinsame Feind verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Meinungen vereint. Und hier sehen wir es auch. Hier sehen wir, dass die jüdischen wie auch die nicht-jüdischen Gegner plötzlich zueinander gefunden haben, weil sie einen gemeinsamen Feind hatten. Diese Unruhestifter, diese Paulus und diese Barnabas, die hier was Neues hineinbringen, die alles durcheinander bringen, geschweige, ob das in der Synagoge ist oder in der Stadt. Das wollen wir nicht mehr. Und wir wollen nicht nur, dass sie weggehen, wir wollen sogar das tun, wozu wir Menschen immer wieder leider fähig sind. Wir wollen diese Männer misshandeln und steinigen. Nicht nur töten, sondern vorher misshandeln. Weil sie haben uns etwas hinzugefügt, uns Leid, Veränderung, durcheinander haben sie alles gebracht und die sollen dafür gefälligst auch dann da bezahlen. Sind wir Menschen manchmal nicht so grausam, dass wir überhaupt das tun wollen, um zu rächen an jemand anders? Aber wenn wir ganz, ganz tief in unser Herzen einen Blick reinwerfen, merken wir manchmal, wie wir auch zumindest zu ein bisschen Schadenfreude manchmal uns neigen können. Oder manchmal doch sagen können, Mensch, Herr, der Person war nicht nett zu mir. Wenn der das zu ihm passieren würde, hätte ich nichts dagegen. Wir sind nicht gute, gute Menschen im Grunde. Durch die Erlösung, durch die Befreiung, durch die Vergebung hat Gott uns verwandelt. Aber unser altes Ich kann manchmal sehr, sehr, sehr grauenvoll sein. Und das sehen wir auch zur Zeit von Barnabas und Paulus besonders. Ich lese nochmal drei Verse, dann machen wir eine Pause und wir singen nochmal zusammen. In Lystra lebte ein Mann, dessen Füße von Geburt an gelähmt und kraftlos waren. Noch nie hatte er einen Schritt gehen können. Dieser Mann hörte Paulus reden. Paulus wurde auf ihn aufmerksam und sah, dass der Mensch glaubte, er könne geheilt werden. Laut rief er ihm zu, steh auf und stell dich auf deine Füße. Da sprang der Mann auf und konnte gehen. Sie sind jetzt in einer ganz neuen Stadt, Lystra. Und in diese Stadt haben sie angefangen zu predigen. Hier steht nichts von der Synagoge. Interessant, vielleicht gab es da keine Synagoge, denn die sind immer mehr und mehr von Israel entfernt. Und jetzt haben sie einen Mann vor sich. Ein Mann vor sich, gelähmt. Und damals, Geburtshelfer war immer wieder das Problem, dass vieles auch schief ging bei Geburt. Gelähmte Menschen sehen wir heute kaum. Wir sehen Menschen, die irgendwelche von meinen Kriegverletzungen vielleicht mal was hatten. Aber Polio haben wir fast gänzlich ausgradiert. Also Gelähmte haben wir kaum. Damals war es häufiger, viel, viel häufiger als heute. Und nun sieht er diese Person, Paulus sieht diese Person an und er merkt etwas. Und dieser Satz finde ich so bezeichnet. Er merkt, dass dieser Mann Glauben hat, genug Glauben hat, er könnte geheilt werden. Er wusste, ja, er glaubt. Er glaubt, dass Gott heilen kann. Immer wieder beim Heilungsgottesdienste kommt auch diese Frage, wenn ich mit Leuten bete oder wenn Menschen mit mir gebetet haben, glaubst du wirklich, dass Gott dir diese Heilung schenken will? So, und immer wieder muss ich in meinem Herzen sagen, ja, aber. Ja, ich will glauben, aber ich will nicht zu fest glauben, weil sonst werde ich zu stark enttäuscht. Da ist auch dieses ja, aber. Aber bei diesem Mann war in dem Moment, ja. Ja, Jesus hat gesiegt über Sünde, Teufel, Tod und Krankheit. Und ich glaube daran fest, dass Jesus mich heilen kann jetzt. Und in dem Moment hat Paulus dieses Glaube gesehen und sagt, steh auf. Und er stand auf und konnte auf seine eigenen Beine zum ersten Mal in seinem Leben stehen. Was medizinisch eigentlich unmöglich ist. Muskelschwund und. Geht nicht. Doch bei Gott geht das. Ein Wunder ist geschehen. Und jetzt würde man vermuten, dass jetzt Jubel ausbricht und dass alles gut geht. Naja, wir haben auch eine Heilung im Tempel gehabt, nicht wahr? Wo eine Gelähmte geheilt wurde. Und was passierte mit Petrus? Er wurde verhaftet, weil er geheilt hatte. Jesus hat oft geheilt, immer wieder sogar am Sonntags, kam immer wieder in Schwierigkeiten. Wir werden gleich miteinander hören, was bei Paulus und bei Barnabas passiert ist, als sie jemand geheilt hat. Aber zuvor singen wir ein Lied. Das Lied singen wir Nummer 100 und... mein Schrift richtig lesen kann, ist 129. Das Öl der Freude, jawohl, 129, 1, 2, 9. Das Öl der Freude, dabei singen wir dann nur die ersten 4 Strophen, bitte. Paulus und Barnabas sind in Lystra angekommen, haben da gepredigt, haben einen Mann geheilt, wollten denen diese frohe Botschaft von Jesus Christus dann da weitergeben. Und jetzt passiert das, was am schlimmsten passieren kann, finde ich, für einen Prediger. Etwas geht massiv daneben. Und ich lese jetzt hier Vers 11. Als die Leute erkannten, was Paulus getan hatte, riefen sie in ihrer Muttersprache, was natürlich Paulus und Barnabas nicht verstanden, die Götter sind aus Menschen zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des Zeus-Tempels vor der Toren der Stadt brachte Stiere und Kränze zum Stadttor, um den Aposteln vor dem ganzen Volk ein Opfer zu bringen. Barnabas und Paulus sind dort, um Menschen von Jesus Christus zu überzeugen. Stattdessen werden sie plötzlich zum Star, zum Gott selbst. Die Leute wollen ihn anbeten. Und jetzt haben wir nicht nur ein sprachliches Problem, sondern wir haben auch ein Verständnisproblem. Ein Verständnisproblem, weil in deren Kultur damals jemand, der heilen konnte, war göttlich. Also Paulus kommt hin, betet, jemand wird geheilt, das muss ein Gott sein, weil es nicht in mein Schema hineinpasst. Es überspringt das, was ich kenne, und das ist mehr als was ich von Naturgesetze mir zutraue, und deshalb muss es übernatürliche Art sein. Und jetzt wollen wir natürlich Ehre geben, wo Ehre gebührt. Wir wollen jetzt Zeus und Hermes anbeten. Nicht mehr Paulus und Barnabas, sondern Zeus und Hermes. Nun, man könnte natürlich sagen, toll, ich bin ein Gott, ich werde endlich angebetet. Das war auch eine Versuchung bei Jesus, nicht wahr? Ja, kniet einmal vor mir nieder, und ich gebe euch alles, was ihr seht da, Herr Jesus. Aber Jesus hat widerstanden. Und auch diese Männer hier haben widerstanden. Und sie haben versucht, hier das wieder in eine richtige Richtung zu bringen. Als Paulus und Barnabas begriffen, was die Leute vorhatten, zerrissen sie ihre Kleider, liefen unter die Menge und riefen entsetzt: Was macht ihr da, Männer? Wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut wie ihr. Mit unserer Predigt wollen wir doch gerade erreichen, dass ihr euch von diesen toten Götzen abwendet und an den lebendigen Gott glaubt. Er hat das Weltall, er hat die Erde, das Meer und alles, was da drin ist, erschaffen. Bisher hat er die Völker ihre eigenen Wege gehen lassen, aber er zeigt ihnen immer wieder, dass er lebt, denn er hat euch viel Gutes getan. Ihm verdankt ihr den Regen, ihm verdankt ihr die guten Ernten, er gibt euch zu essen und macht euch glücklich. Interessant, diese Predigt jetzt da, von Jesus und der Erlöser ist ganz wenig zu hören. Es geht jetzt hier um Gott, denn ihre Frage in Lystern war nicht, wer ist der Messias und Heiland der Welt? Wer wird kommen, um uns zu erretten? Ihre Frage war eine ganz andere. Ihre Frage, wer hat alles geschaffen? Wer hat alles gemacht? Und damals in der Antike hat häufig verschiedene Völkern auch viele, viele Götter gehabt. Ein Gott für den Regen, ein Gott für den Donner, ein Gott für Fruchtbarkeit, ein Gott für Jagd, ein Gott für den Vulkan, ein Gott für alles Mögliche. Und die verschiedenen Götter waren dann da zuständig für verschiedene Dinge. Und man musste natürlich diese Götter irgendwie auch besänftigen, indem man ein Opfer brachte. Tieropfer, ein Kranz, irgendwas. Damit diese Götter immer dieses Volk wohlgesonnen ist. Und wer, der Gott war ein bisschen sauer, dann schickte er einen Hagelsturm. Oder schickte ein Erdbeben. Oder schickte eine Dürre. Und das war sofort eine Gottesstrafe, wenn irgendwas aussetzte, Regen oder nicht genug, denn also zu viel Regen oder sonst was. Und Paulus versucht, die Leute ganz anders abzuholen. Sagt, guck mal, wir sind Menschen. Bete uns nicht an. Aber es gibt einen einzigen Gott, den dürfte er und sollte anbeten. Nur mit diesen Worten konnte Paulus und Barnabas die Leute nur mit Mühe davon abhalten, ihnen zu opfern. Dann aber kamen Juden aus Antiochien und Ikonien. Sie hetzten die Volksmenge gegen die Aposteln so sehr auf, dass Paulus gesteinigt wurde. Die haben jemanden geheilt. Und jetzt aus Belohnung dafür wird Paulus gesteinigt. Weil die Leute Paulus für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als die Jünger ihn umringen, kam Paulus wieder zu sich, stand auf und ging in die Stadt zurück. Am folgenden Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Was für ein Augenblick muss das gewesen sein. Den Mann, den ich gesteinigt habe, steht wieder da und läuft wieder in diese Stadt hinein. Ein Zeichen der Macht Gottes. Viele, die geglaubt haben, er sei ein Gott, haben vielleicht weiter geglaubt. Er war wirklich danach ein Gott. Aber Paulus und Barnabas haben immer wieder versucht zu erzählen, nicht wir, sondern Jesus. Heilung bedeutet nicht automatisch viele Bekehrungen. Heilung bedeutet nicht, dass man Wohlwollen in der Stadt bekommt. Es gibt sogar ein ganz großes Problem in Deutschland, dass wenn ich als Pastor irgendwo jemand heile, ich kann ein richtiges Problem bekommen. Denn ich darf nicht heilen. Ich darf segnen. Würde ich einen Heilpraktikerschein bekommen, dann darf ich heilen. Merkwürdig, oder? Also ich darf offiziell in Deutschland nicht heilen. Nicht erlaubt. Aber sobald ich meinen Schein mache für Heilpraktiker, und viele Pastoren haben das mittlerweile auch gemacht, weil die rechtliche Probleme bekamen, dann ist alles okay. Merkwürdig. Absolut merkwürdig. Alles muss einen Schein haben hier in Deutschland. Und mit diesem Heilpraktikerschein wird vieles abgedeckt, zum Glück. Wollen wir, hoffen wir, erwarten wir, dass Gott wirkt, dass er heilt? Ich schon. Zum Schluss noch ein letzter Abschnitt. Paulus und Barnabas kehren nach Antiochien zurück. Nachdem Paulus und Barnabas in Derbe die rettende Botschaft gepredigt hatten und viele dort Christen geworden waren, kehrten die beiden Apostel nach Lystern, Ikonien und Antiochien zurück. Dort ermutigten sie die jungen Christen im Glauben festzubleiben und erinnerte sie noch einmal, der Weg in Gottes neue Welt führt durch viel Leid. Also du bist jetzt Christ und das bedeutet, du wirst viel Leid erleben. Nun, das ist nicht die Predigt, die ich oft im Fernsehen höre. Das ist nicht die Predigt, was ich sehr oft im Radio höre. Bekehre dich und du wirst viel Leid erleben. Aber damals in einer nicht-christlichen Gesellschaft war das absolut richtig und wahr. Paulus und Barnabas setzten in jede Gemeinde Leiter ein. Für sie fasteten und beteten die Aposteln und stellten sie unter dem Schutz des Herrn, auf den sie in Vertrauen, in dem sie ihr Vertrauen gesetzt hatten. Ganz wichtig, wenn eine neue Gemeinde gegründet wird, darf sie nicht alleine dann irgendwie so durchmogeln. Wichtig ist es, das lesen wir auch in Titus, das lesen wir auch in Timotheusbrief, dass man Ältesten und Diakone einsetzt. Wir brauchen auch für Gemeinden eine Leitung. Und diese Leitung ist auch etwas, was wir hier sehen, wird von Gott auch gezeigt, offenbart. Man betet, man fastet. Interessant war es denn auch in Antiochia, es gab keine mehrheitliche Entscheidung. Wir wollen jetzt wählen, wer jetzt hier als Missionar ausgeschickt werden sollte. Da steht, der Heilige Geist sprach. Und das war auch wichtig. Auch hier hat der Heilige Geist zu Barnabas und auch dann zu Paulus gesprochen und sagt, diese Männer, diese Menschen möchte ich bitten, dass du die einsetzt. Einsetzt, um hier zu leiten, einsetzt, um hier in der Kraft zu führen. Dann reisten sie durch die Provinzen Pisidien und Pamphylien und verkündigten in die Stadt Perge die rettende Botschaft. Von der Hafenstadt Attilia aus segelten sie wieder nach Antiochia. Dort hatte man sie am Beginn ihrer Reise der Gnade Gottes anvertraut und ihnen den Auftrag gegeben, den sie nun ausgeführt hatten. Man merkt, dass sie eine kleine Schleife gemacht haben und wieder zurückgegangen sind von ihrer Ausgangsposition. Die erste Missionsreise. Die erste Missionsreise fängt denn da für uns in Apostelgeschichte 13 an und hört in Apostelgeschichte 14 auf. Zwei Kapitel. 8 Städte. Dort haben sie gedient. Vielleicht waren sie ein paar Monate unterwegs, kein Jahr auf jeden Fall. Und dort haben sie viel für Gott bewirkt. Das erste Mal, dass diese bewusste Aussendung von Missionaren hier erfolgte. Nicht ein Leben lang, sondern Kurzzeit. Geht hin, predige, starte eine Gemeinde, setze Leiter ein, kommt nach Hause. Ermutige sie noch einmal auf dem Weg nach Hause, lehre sie und geh nach Hause. Vers 27 und zum Schluss. Unmittelbar nach ihrer Ankunft riefen die Gemeinde zusammen und berichteten, was Gott durch sie getan hatte und wie er auch den Nichtjuden den Weg zum Glauben gezeigt hatte. Paulus und Barnabas blieb längere Zeit bei den Christen in Antiochien. Man dürfte und wirklich sollte sich wieder erholen. Eine Steinigung zu überleben ist nicht einfach. Dort die Strapazen des Reisen waren nicht einfach. Man hat kein Auto gehabt, kein Flugzeug, sondern ging vom Ort zu Ort mit einem Esel oder zu Fuß. Ab und zu mal konnte man ein Boot nehmen am Insel entlang. Immer mit Gefahren, immer mit dieser Möglichkeit ausgeraubt zu werden, immer die Entbehrungen, was es bedeutet, damals unterwegs zu sein. Aber die haben das mit Freude gemacht. Mit Freude haben sie denn da gedient. Und das Interessanteste war nochmal diese Bestätigung, nicht nur Juden, sondern auch Nicht-Juden haben diese rettende Botschaft von Jesus angenommen. Ohne vorher Jude zu werden. Nun, was es bedeutet, werden wir am Donnerstagabend hören. Donnerstagabend geht es um den Apostelkonzil, denn das ist das, was in Jerusalem stattfinden wird. Da kommen die wichtigsten Männer zusammen, um zu überlegen, können wir das zulassen, dass Nicht-Juden tatsächlich an Jesus glauben? Können wir zulassen, dass diese Heiden nicht zuerst Juden werden, damit sie auch an unser Jesus, unser Messias glauben? Für uns ist das irgendwie irrelevant, aber das war bis hierhin, bis zur Mitte der Apostelgeschichte, der einzige und wahre Geschichte, was allen vorwärts trieb. Darf Gott außerhalb vom erwählten Volk Gottes wirken, heilen und retten? Und da werden wir sehen, denn am Donnerstag, welche weise Worte wir zu hören bekommen. Wir singen ein Lied, bevor wir zum Abendmahl kommen. Regen des Segens, 119, 119. Regen des Segens.